Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3209. Sendung. Heute wollen wir Sie über die Wasserrettung auf der Elbe und den Hamburger Gewässern sowie über die Sicherheit im Hamburger Hafen informieren. Unter anderem mit Reportagen und Berichten aus Wittenbergen, Allermöhe und von der Alster. Am Mikrofon begrüßt Sie Werner Pfeiffer. Schon von Weitem ist sie auf der Elbe kurz vor der Einfahrt in den Hamburger Hafen zu sehen. Die neue Wachstation der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG am Elbstrand von Wittenbergen. Auf riesigen Stahlpfählen steht die Wachstation an einem der beliebtesten Bade- und Erholungsstrände Hamburgs. Bei gutem Wetter ist es hier so voll wie am Timmendorfer Strand. Vor fast genau einem Jahr wurde der Neubau eingeweiht. Kerry Rügemer hat sich dort umgeschaut und mit den ehrenamtlichen Rettungsschwimmern gesprochen.
Wie eine riesige Holzkiste thront die DLRG-Station weithin sichtbar über dem Elbstrand Wittenbergen. 26 Stahlstufen führen in die Höhe, dann steht man vor der Eingangstür. Drei Wachgruppen lösen sich wochenweise ab und verbringen jeweils das Wochenende hier, von Freitag bis Sonntagabend, fast immer in derselben Besetzung. Kai Maas ist der Leiter Einsatz beim DLRG. Sein Team ist die Wachgruppe 2. Maas ist mit der neuen Station sehr zufrieden.
Aus unserer Sicht ist die natürlich perfekt gelungen. Wir haben da selber mit dran gewirkt, wie die Räumlichkeiten aufgeteilt werden, wie die Station entstanden ist. Da hatten wir ganz viel Einfluss und konnten unsere Vorstellungen wirklich unmittelbar mit einbringen.
Ein Funkraum voll mit Technik und Monitoren, ein großzügiger Küchen- und Essbereich sowie Schlafräume und ein Bad im Obergeschoss. Die üblicherweise 6 Rettungsschwimmer, die hier Dienst tun, haben alles, was sie brauchen. Vor allem auch den Überblick, denn von hier oben kann man weite Abschnitte des Strandes gut überblicken. Je nach Wetterlage haben die ehrenamtlichen Helfer sehr unterschiedliche Aufgaben.
An heißen Tagen ist es so, dass wir hier auf der Station viele Erste-Hilfe-Leistungen haben. Schnittwunden, Sonnenstich, Wespenstich mit allergischer Reaktion. Und was man natürlich an Sonnentagen hat, ist, dass die Hamburger Bürgerinnen und Bürger sich auch ins Wasser begeben. Und das ist das, was uns an heißen Tagen dann Probleme bereitet. Haben wir so ein Wetter wie heute, wir haben Wind, wir haben entsprechende Düngung draußen, dann ist unser Einsatzbild eher auf dem Wasser zu sehen. Motorboote, Segelboote können kentern, können auflaufen. Und das ist eigentlich das Wetter, wo wir rausfahren, wenn andere reinfahren.
Marius Gobrecht ist einer der 6 jungen Leute der Wachgruppe 2. Er ist 15 Jahre alt und ist in dieser Saison das erste Mal regelmäßig im Wachdienst an den Wochenenden dabei.
Ich nehme Schwimmunterricht, seit ich 3 Jahre alt bin. Und mit der Zeit kam so das Interesse für Technik dazu. Irgendwann kam meine Mutter dann zu mir und meinte, dass sie bei der DLRG noch Leute suchen, die schwimmen können, aber auch für Bootstechnik sich zum Beispiel interessieren oder für Funktechnik. Dann habe ich einfach mal hier vorbeigeschaut und so bin ich mit 13 Jahren hierher gekommen.
In der Küche bereitet Caro Evers das Mittagessen vor. Jeder muss hier mal kochen. Allerdings ist das Essen der 25-jährigen Bootsführerin besonders beliebt. Marius Gobrecht steht schon wieder auf dem großen Balkon und kontrolliert den Strand mit einem Fernglas. Manchmal sehen die Rettungsschwimmer so auch Situationen, die gefährlich aussehen, wenn zum Beispiel Kinder mal zu weit in die Elbe waten. Im Gegensatz zu einem Bademeister im Schwimmbad können die Ehrenamtlichen hier aber nicht zu einer Trillerpfeife greifen, erklärt Kai Maas.
Wir sind nicht weisungsbefugt. Wir können die Leute lediglich darauf hinweisen, dass sie sich hier möglicherweise in Gefahr begeben. Aber wir dürfen zum Beispiel keine Person dazu auffordern oder zwingen, einen bestimmten Uferbereich zu verlassen oder nicht zu betreten.
Diese Saison ist gerade mal 2 Monate alt, aber es ist schon Tragisches passiert.
Das Schlimmste war halt sicherlich, wo am Allermöher See innerhalb von 24 Stunden 2 Personen ertrunken sind und wo wir zudem hier auch noch im Bereich Neumühlen auch noch eine ertrunkene Person zu beklagen haben. Genau da ist es passiert. Heißes Wetter, die Leute gehen raus, sie achten nicht auf die Gegebenheiten der Gewässer, sei es hier nun die Strömung, sei es am Allermöher See vermutlich eine Abbruchkante, die sich in einem klassischen Baggersee befindet. Und wenn man das nicht drauf hat, dann kann man schnell in Probleme geraten.
Die DLRG bietet Schwimmkurse speziell für Flüchtlinge an und verteilt in Zusammenarbeit mit den Hamburger Behörden Informationsflyer in verschiedenen Sprachen. Es sind aber nicht nur Flüchtlinge, die nicht gut oder womöglich gar nicht schwimmen können, beklagt Kai Maas.
Wir verzeichnen in der Bundesrepublik Deutschland einen schlechteren Ausbildungsstand unserer Jugendlichen und Kinder im Schwimmbereich durch die Schließung von Bädern, durch die Umorganisation des Schwimmunterrichts aus den Schulen heraus. Das alles war zu meiner Zeit, gut, das ist jetzt 30 Jahre her, war das noch ein bisschen anders. Also da hat die Schule noch mit dafür gesorgt, dass die Kinder sicher schwimmen konnten. Und damit hatten wir auch nicht diese Probleme, die wir heute haben.
Genug zu tun also für die vielen Ehrenamtlichen der DLRG, die in ihrer Freizeit Wachen retten und bergen. Kai Maas macht das seit 1981 und er macht es immer noch gern und aus voller Überzeugung.
Ich empfinde das Ganze als eine gute Sache, als eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Und auch die Gemeinschaft mit den Kameradinnen und Kameraden hier ist super. Man trifft sich halt alle drei Wochen, man verbringt hier 48 Stunden, man fährt zusammen Einsätze, man tut der Bevölkerung was Gutes und findet so auch eine gewisse Erfüllung seines Lebens.
Die Kollegin Kerry Rügemer zu Gast beim DLRG in Wittenbergen. Gleich geht's da nochmal raus auf den Strom mit dem Einsatzboot. Wasserrettung auf Elbe und Alster, die Sicherheit im Hafen. Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3. Die Wasserrettung und die Sicherheit auf Elbe und den Nebengewässern ist heute unser Thema. Wir sind zu Besuch in der neuen DLRG-Wachstation am Elbstrand in Wittenbergen. Das Revier der Rettungsschwimmer geht bis in den Hafen. Dafür braucht man schnelle Einsatzboote. Unsere Reporterin Kerry Rügemer ist mit einem DLRG-Boot mitgefahren.
So, jetzt sind wir hier auf dem Greif 5 angekommen. Das ist ein Stahlboot. So, dann werde ich jetzt mal meine Schwimmweste anlegen. Ohne Schwimmweste darf ich ja nicht fahren, ne?
Nein, bei uns herrscht Schwimmwestenpflicht.
Okay. Passt alles richtig?
Alles richtig.
Gut, habe ich ja gut gehabt.
Adler Hamburg 10-0 für Adler Hamburg 12-42 kommen. Vorleine los.
Vorne ist los.
So, jetzt fahren wir los. Wo fahren wir denn jetzt genau hin?
Wir machen jetzt aufgrund der Wetterlage eine Kontrollfahrt einmal ins Mühlenberger Loch zur Kontrolle, dass dort auch keine Segler gekentert sind, fahren dann einmal den Strand an Blankenese ab und kehren dann wieder zurück.
Worauf achtet ihr denn jetzt, wenn ihr hier so lang fahrt und wenn nichts Besonderes anliegt?
Wir achten jetzt natürlich auf die Sportboote und auf die Berufsschifffahrt, ob irgendeiner von denen ein Notsignal aussendet. Wir schauen natürlich auch, ob jemand treibt und dementsprechend unsere Hilfe braucht wegen Motorschaden. Und natürlich achten wir von hier aus auch auf den Strand und schauen, ob sich Schwimmer im Wasser befinden.
So, jetzt wird der Hebel auf den Tisch gelegt. Warum fahren wir jetzt so schnell?
Wir haben da vorne jetzt ein Boot entdeckt, was auf Sand liegt. Und unser Bootsführer hat gerade ein Handlampensignal gesehen. Und wir wollen uns das mal anschauen, was mit der Besatzung da los ist, ob die Hilfe braucht.
Schaffen wir denn das dahin zu diesem Boot? Das liegt ja wirklich auf dem Trockenen.
Das Ganze hin werden wir es nicht schaffen, aber es reicht zumindest, um sich mit der Bootsbesatzung zu verständigen und zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Im Notfall muss halt jemand ins Wasser und dahin warten.
Und wer wird das dann sein?
Ja, der Schwimmer.
Wer ist denn hier der Schwimmer?
Der Schwimmer ist derjenige mit dem roten Bensel an der Rettungsweste.
Ja.
Also aktuell wird das Lea sein. Jetzt ist Entwarnung und es ist keiner an Deck, der irgendwie wild mit den Händen fuchtelt. Ich sehe auch allgemein niemanden und dementsprechend gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist.
Jetzt passieren wir gerade den Sülberg und den Blankeneser Strand davor, wo auch das Wrack aus dem Wasser ragt.
So, einmal festhalten, wir queren das Fahrwasser und drehen bei.
So, jetzt gibt es wieder Wellen. Hier ist nämlich der nächste Containerriese. Jetzt sind wir innerhalb von ganz kurzer Zeit am Anleger Wittenbergen gelandet.
Mannschaft klar zum Anlegen, Fender auf der Backbordseite raus.
Der Greif 5 wird jetzt rückwärts zum Anleger manövriert. Logischerweise, damit es bei einem Einsatz schnell wieder rausgeht und man das Boot nicht erst großartig wenden muss. Bootsführerin Caro Evers manövriert hier hin und her, vorwärts und rückwärts. Sieht gut aus, gleich haben wir es geschafft. So. Das war jetzt eine ganz sanfte Anlandung. Die Tampen werden festgemacht.
Ja, der Adler Hamburg 1242, Festanleger Wittenbergen, Motor aus.
Das erste Juniwochenende war für tausende Menschen der Sommerauftakt am Allermöher See. Er endete tragisch. Gleich zwei jugendliche Flüchtlinge ertranken in dem beliebten Baggersee. Und das, obwohl dort erst im letzten Jahr eine Badeaufsicht eingerichtet worden war. Ingmar Schmidt fasst die dramatischen Ereignisse zusammen.
Während der Woche ist es relativ ruhig am Allermöher See. Enten watscheln um den Steg herum. Eine Schulklasse spielt auf der Wiese. Ein einzelner Schwimmer ist im Wasser. Am Wochenende tummeln sich am Ufer tausende Menschen. Dann hat auch Monika Retzlaff vom Verein SIVA Sicheres Wasser hier ihren Dienst. Ein Stück vom Badestrand entfernt liegt mitten auf dem See ein Holzponton, die Badeinsel.
Ja, die Badeinsel ist sehr beliebt und die meisten Badegäste wollen gerne dorthin schwimmen. Sie unterschätzen aber die Entfernung. Die ist nämlich so etwa 80 Meter entfernt. Und viele denken, ja, das sind höchstens 50 Meter und die schaffe ich locker. Und so ist das aber nicht. Man schafft das dann dorthin, man schafft es aber vielleicht nicht mehr zurück, weil man schon entkräftet ist oder vielleicht zu viel Sonne abbekommen hat.
40 Rettungsschwimmer hat der Verein extra ausgebildet, darunter viele junge Menschen aus den umliegenden Stadtteilen. Gleich am ersten Einsatzwochenende dieses Sommers, es ist genau 3 Wochen her, ertrinkt ein 17-jähriger Flüchtling. Nur einen Tag darauf wiederholt sich das Drama, erneut kommt ein 17-jähriger ums Leben.
Dieser Schwimmer, den hatten wir auch noch gesehen, unsere Rettungsschwimmer haben den beobachtet. Er ist praktisch untergegangen wie eine Eisenstange. Es ist anzunehmen, dass er gar nicht bis sehr schlecht schwimmen konnte. Unsere Leute sind hinterhergetaucht abwechselnd, konnten ihn aber leider nicht mehr retten.
Ein Schock für die ehrenamtlichen Retter, die wie an jedem Wochenende gleich mit 8 Helfern im Einsatz waren und die Jugendlichen dennoch nicht retten konnten.
Diese Unglücksfälle sind uns sehr ans Herz gegangen. Unsere Rettungsschwimmer sind ja 16 bis 20 Jahre alt. Und es waren auch einige dabei, für die war es der erste Dienst als Rettungsschwimmer überhaupt in ihrem Leben. Und in der Theorie haben wir natürlich auch besprochen, dass es nicht immer gelingt, jemanden zu retten. Doch das ist die Theorie, die Praxis ist etwas ganz anderes. Das persönlich zu erleben, ist sehr schlimm. Aber wir haben das als Team gemeinsam durchgestanden und haben dann die Badeaufsicht wie geplant weitergeführt.
Das Problem am Allermöher See, das Ufer des künstlichen Sees fällt unter Wasser plötzlich steil ab und immer wieder schätzen Jugendliche falsch ein, wie gut sie schwimmen können, unter ihnen viele Flüchtlinge.
Wir haben die Jugendlichen aus der Billwerder Straße, die unbegleiteten Flüchtlinge, hierher an den See eingeladen. Wir haben ihnen erzählt, wo hier die Gefahren sind an diesem See. Sie waren da sehr interessiert und haben auch gestaunt, wie weit die Badeinsel entfernt ist, zu der sie ja ganz gerne hinschwimmen. Sie haben mir versprochen, wirklich in die Hand versprochen, schwimmen zu lernen. Ich hatte nämlich vorher gefragt, wer von ihnen schwimmen kann. Ja, da meldete sich niemand.
Die Rettungsschwimmer vom Allermöher See haben nach den Todesfällen viel diskutiert in den vergangenen Wochen. Alle wollen weitermachen und sie haben ihr Einsatzkonzept angepasst.
Wir achten insbesondere auf jugendliche Gruppen, die ins Wasser gehen. Und dann achten wir auf den letzten Schwimmer. Der letzte Schwimmer ist immer der Schwächste. Den müssen wir besonders im Blick haben und das tun wir auch.
Und die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer vom Verein Sicheres Wasser wollen bei den Jüngsten ansetzen und Seepferdchenkurse anbieten.
Das ist für Kinder so um 6 Jahre herum. Die lernen hier am See das Schwimmen mit unseren Rettungsschwimmern, mit Schwimmlehrer. Und ich finde das sehr wichtig, hier an dem See schwimmen zu lernen, wo man später auch seine Freizeit verbringt. Man weiß dann, dass das Wasser dunkel ist, dass mal ein Fisch vorbeischwimmt, dass es Pflanzen gibt, Steine unter den Füßen oder auch mal eine Ente, die vorbeischwimmt.
Außerdem sollen am Ufer neue Warnschilder aufgestellt werden, die auf die Gefahren des Allermöher Sees hinweisen, damit sich ein Drama wie am 1. Juni-Wochenende nie wiederholt.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert Wasserrettung auf der Elbe und auf der Alster. Das ist unser Thema und ich bin hier an Bord eines sehr großen, offenen, roten Plastikbootes vom DLRG, ein Rettungsboot. Ja, und neben mir steht jetzt Bernd Richard. Wir sind hier auf der Alster von der Gurtinsel gerade gestartet. Wie ist denn heute unser Auftrag, unsere Mission?
Der Auftrag bzw. Mission ist die, wir haben heute die Känguru-Regatta und werden die Känguru-Regatta begleiten.
So, wir haben 70 PS Außenbordermotor. Das Boot ist wie groß, wie schnell? Was kann das alles? Was haben Sie auch alles an Bord? Eine ganze Menge Hilfsmittel auch, ne?
Das Boot ist ein Fanyak, 5,40 Meter. Wir haben einen 70 PS Außenborder. Das zusätzliche Equipment, was wir haben, ist eine Motorpumpe, um gekenterte Boote auszupumpen. Zusätzlich haben wir einen Defi, das heißt also Defi ist der Defibrillator.
Rückgaterleitung von 1741 kommen.
Hört?
Ja, Frage, Verständigung.
Ist angekommen.
Bernhard Hähne vom DLRG-Kreisverband Wandsbek. Sie organisieren diese Rettungsfahrten hier mit. Auf dem Greif 10 sind wir jetzt unterwegs. Was hat die Regattaleitung soweit irgendwie zu verstehen gegeben? Können wir uns jetzt auch Position begeben?
Ja, wir haben hier die Aufgabe, heute hier mit nach dem Rechten zu gucken. Es ist eine schöne Brise da, sodass also auch das Ganze vorangeht.
Wie gefährlich ist denn die Alster als Revier?
Oh, die Alster ist sehr tückisch. Durch die Seitenstraßen etc., da kommt natürlich dann so eine Art Düseneffekt und dadurch kommen dann Fallböen, die also so manchen Segler, der durchaus in stärkeren Revieren zu Hause ist, also hier doch in die Bedrängnis bringen. Also die Alster hat schon ihre Tücken und das werden vor allen Dingen auch Gastsegler, die hier den Regatta segeln und von anderswoher kommen, kriegen das dann auch gut mit.
Wie sehen wir jetzt das Regattafeld? Was für ein Bild sehen wir da?
Also die Tonnen auf der Alster sind ja so gestaffelt, dass vor der Sechslingsfort die Tonne 1 liegt. Vor der Tonne 3 haben sie jetzt gerade die Wende gemacht und kommen jetzt hier auf die Tonne 4 zu.
Alsterdampf verfährt mit Volldampf hier durch das Feld. Der kennt keine Schmerzen da. Ja, ich bleibe im Fahrwasser bei dem.
Gut, wir gehen in Richtung Lombardsbrücke und kommen von der anderen Seite.
Wir kreisen ein.
Was war?
Der Alsterdampfer ist mitten durchs Regattafeld gefahren und das ist natürlich sehr schwierig, dass der da zwischendurch fährt. Die fahren eine Regatta und da geht es auch. Und jetzt kann man sehen, da vorne kommen auch Stand-Up-Paddler, auch wieder mitten Mang. 1742 für 1741 kommen. Vor euch ist einer umgefallen.
Aber das ist ein Leser, der kommt schon wieder hoch.
Wollen wir hoffen. Die meisten Lesersegler kriegen das aber relativ schnell. Nur eben, wenn die entkräftet sind. Das ist immer das Problem mit der Kraft. Wenn man zwei, dreimal ist, jetzt fällt er wieder auf die andere Seite. Und das ist das Problem, wenn man mehrmals umfällt, dadurch man doch ziemlich schnell entkräftet. Sieht gut aus, also brauchen wir auch nicht aktiv werden.
Also wir haben hier Ende März haben wir die ersten Segelregatten. Und das zieht sich hin bis zur letzten Nikolausregatta Mitte Dezember. Und ob das nun die Michael Stich Drachenboot ist, ob das Rudern gegen Krebs ist, Triathlon. Es gibt also jedes Wochenende ist hier im Prinzip irgendwo eine Betriebsveranstaltung, eine Großveranstaltung etc. Also über mangelnde Arbeit können wir uns hier nicht beklagen. Und das sind auch Dinge, wo ausschließlich eben wir absichern, weil solche Sachen macht die Feuerwehr und die Polizei natürlich gar nicht.
Im Sommer hat der Wasserschutzpolizeibeamte Matthias Burfeind alle Hände voll zu tun. Der gelernte Ingenieur ist Schiffsunfallermittler und der Polizeiexperte für Gefahrensituationen. Wenn die Sonne rauskommt, sind nicht nur Hunderte von Sportbooten auf der Elbe. Viele Menschen genießen es, am Wasser zu sein. Und wenn es sehr heiß ist, findet man auch Schwimmer in den Hafenbecken. Für Matthias Burfeind ein mulmiges Gefühl.
Ja, hier im Bereich des Hamburger Hafens ist es sehr gefährlich. Wir haben hier ein Tidegewässer und wir haben ja eine Strömungsgeschwindigkeit von etwa 5 km/h. Das sind etwa 4 Meter pro Sekunde, die Strömungsgeschwindigkeit ist. Wenn man jetzt mal sieht, ein Hochleistungsschwimmer, der schwimmt etwa nur 2 Meter pro Sekunde in einem 100-Meter-Rennen, dann schafft er nicht mehr die Strömungsgeschwindigkeit zu halten. Und insofern ist es sehr gefährlich, wenn man hier ins Wasser fällt, abzutreiben.
Besonders dort, wo viele Touristen den Hafen erleben wollen, an den Landungsbrücken gegenüber von Blom und Voss, ist es am gefährlichsten.
Ganz besonders gefährlich ist es selbstverständlich im Innenstadtbereich, Bereich St. Pauli, Landungsbrücken, Überseebrücke. Und auch dort kommt es, durch viel Übermut auch immer wieder dazu, dass Menschen dort schwimmen gehen. Das ist nicht selten. Es ist nicht verboten, weil es nicht geregelt ist. Aber man muss sich immer, da herrscht Berufsschifffahrt, da herrscht Barkassenschifffahrt und Fahrgastschifffahrt eben. Sehr, sehr viel Sportschifffahrt und die durchgehende Seeschifffahrt. Dann kommt der Strom dazu. Das ist wirklich sehr gefährlich und man sollte das lassen.
Das Problem, die Elbe ist im Hamburger Hafen eine Bundeswasserstraße. Man kann keinem Bürger verbieten, in das Wasser zu springen. Deswegen gibt es am Elbufer auch keine Schilder mit der Aufschrift Baden verboten. Eine kuriose Gesetzeslage finden die Hamburger Behörden. Wer einmal dort ins Wasser springt, muss aber nicht nur mit den Strömungen kämpfen, sondern auch mit dem Schiffsverkehr. Die Schiffsführer können die Schwimmer im Sonnenlicht nur schlecht sehen und selbst ein guter Schwimmer wird es nicht schaffen, wieder aus dem Wasser zu kommen, sagt Matthias Burfeind.
Die Landungsbrücken, die sind ja mindestens 50 Zentimeter hoch und man schafft es nicht. Es ist schon schwer, im Schwimmbad aus dem Becken zu kommen, am Beckenrand. Und so sieht es an den Landungsbrücken, ist es fast unmöglich.
Man ist da immer auf Hilfe angewiesen.
Am gefährlichsten ist es für Schwimmer im Fahrwasser der Elbe. Und das geht im Hafen und in den Hafenbecken von Ufer zu Ufer. Erst ab Altona ist die Fahrrinne betont. In Övelgönne oder in Wittenbergen ist damit das Baden im Uferbereich der Elbe weitaus ungefährlicher. Vorausgesetzt, die Schwimmer bleiben außerhalb der Fahrwassertonnen. Deswegen macht Matthias Burfeind eine klare Ansage.
Meine Empfehlung wäre wirklich, sich nur auf den Bereich der Strände, Falkensteiner Ufer oder Övelgönne zu beschränken, weil dort kann man auch relativ sicher ins Wasser gehen. Eine Gefahr im Hamburger Hafen besteht immer. No-Go ist für mich ganz klar der Bereich des Hamburger Binnenhafens, der Bereich der St. Pauli-Landungsbrücken, ganz extrem, aber auch in den Hafenbecken, da sollte man nicht schwimmen. Da findet immer großer Schiffsverkehr statt und die Schiffe achten da nicht drauf. Die würden niemals damit rechnen, dass dort ein Schwimmer ist.
Also möglichst nicht in das Hafenbecken springen. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Doch auch mit den Freizeitskippern hat Matthias Burfeind von der Wasserschutzpolizei viel zu tun. Kollisionen gäbe es an warmen Sommertagen immer wieder. Das sei so wie an einem sonnigen Wochenende im Straßenverkehr. Oft passen die Leute einfach nicht auf, sagt der Beamte. Besonders oft kracht es auf der Elbe beim Hafengeburtstag. Für diese Tage steht immer eine spezielle Ermittlungsgruppe bereit, die sich ausschließlich mit Kollisionen beschäftigt, um die anderen Kollegen zu entlasten. Der Hafen als Motorboot- und Segelrevier ist auch nicht einfach, sagt der Experte. Hier gelten besondere Vorfahrtsregeln.
Also ein Hauptfahrwasser hat immer Vorfahrt vor einem Nebenfahrwasser. Wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Kühlbrand kommt, der ein Nebenfahrwasser ist, und die Elbe ist ein Hauptfahrwasser, dann ist der, der von links kommt auf der Elbe, vorfahrtsberechtigt. Also da gilt nicht rechts vor links, wie man das vielleicht mal beim Sportbootführerschein gelernt hat. Nein, da muss man darauf achten, dass in Hamburg ganz besondere Verkehrsvorschriften gelten.
In Sachen Geschwindigkeit gibt es klare Regeln. 12 Knoten ist das Maximum auf der Elbe und 8 Knoten zum Beispiel auf der Bille und der Dove-Elbe. An diese Vorschriften halten sich auch fast alle Sportbootfahrer, freut sich Hamburgs stellvertretender Hafenkapitän Andreas Brummermann. Der zweite Mann im Oberhafenamt lobt die konstruktive Zusammenarbeit mit den Motorboot- und Segelvereinen und stellt ihnen ein sehr gutes Zeugnis aus.
Nach wie vor sind wir stolz darauf, dass das in Hamburg reibungslos und gut funktioniert. Das hat was damit zu tun, dass eben auch alle diejenigen, die Sportschifffahrt betreiben, egal ob Segler, Sportboote oder Kanufahrer, wissen, dass wir als Schifffahrtspolizeibehörde diese Verkehrsteilnehmer genauso ernst nehmen wie auch die Großschifffahrt. Sowas gibt es nur in Hamburg und diese nahe Zusammenarbeit oder gute Zusammenarbeit ist eben auch etwas, was sich dann so auswirkt, dass wir nämlich gute und sichere Schiffsverkehre haben.
Auch die neue bundesweite Regelung für alle Sportboote mit starken Außenbordmotoren habe sich bewährt. Seit 2013 dürfen Motorboote bis 15 PS führerscheinfrei gefahren werden. Das Oberhafenamt hatte diese Gesetzesänderung damals heftig kritisiert. Eine erste Bilanz zeigt jedoch keine Änderung in der Unfallstatistik. Das sei außerordentlich erfreulich, sagt Andreas Brummermann. Keine Probleme gibt es auch bei den schnellen Schlauchbooten der Rip Pirates, die vom Baumwall aus Schnellbootfahrten anbieten. Das Unternehmen halte sich penibel an die Vorschriften. Die Schiffsführer geben erst ab der Hafengrenze in Tinstal bei Wedel Gas. Ganz anders sieht es bei einer anderen Trendsportart aus, dem Stand-Up-Paddling, das zum Beispiel auf der Alster boomt. Andreas Brummermann vom Oberhafenamt möchte diese Schwimmbretter aber nicht in den Hafenbecken sehen. Die Sicherheit der Sportler und die des Schiffsverkehrs haben Priorität, so Brummermann.
Wir sind von daher strikt dagegen, dass Personen in dem tideoffenen Gewässer der Elbe baden und warnen, dieses zu unterlassen. Das Gleiche gilt auch für das Stand-Up-Paddling. Wir wollen das nicht im Hamburger Hafen, weil bedingt durch Sog- und Wellenschlag wir davon ausgehen, dass viele Freizeitnutzer sich über die Gefahren nicht im Klaren sind.
Das sieht die Wasserschutzpolizei genauso. Ansonsten würden sich private Motorboote oder Jollen bestens mit Schleppern, Containerschiffen, Barkassen und Fähren im Hafen vertragen. Mit Rücksicht und guter Seemannschaft, wie die Experten sagen. Matthias Burfeind von der Wasserschutzpolizei nennt 5 goldene Regeln für Wassersportler.
1 ist immer die vorgeschriebene Ausrüstung auf Vordermann haben und bei sich führen. Die nötigen Papiere wie Sportbootführerschein und Bootspapiere bei sich zu führen. Rettungswesten zu tragen, für den Fall, dass man außenbords fällt, da gewappnet zu sein. Eine Sonnenbrille aufzusetzen bei schönem Wetter. Und Rücksicht nehmen auf andere Verkehrsteilnehmer, gerade insbesondere der Berufsschifffahrt.
Kollision zwischen einem Schlepper und einer Barkasse vor Blohm und Voss. Das war die Schreckensmeldung Anfang Juni. Die Feuerwehr löste einen Großalarm aus. 40 Verletzte und 2 beschädigte Schiffe. Das ist die Bilanz des schweren Barkassenunglücks, das eine neue Diskussion über die Sicherheit auf der Elbe ausgelöst hat. Dietrich Lehmann hat Verletzte getroffen und sich auf die Suche nach der Unglücksursache begeben.
Eigentlich sollte es ein schöner Tagesausflug werden für die Pensionäre der Stadtwerke Flensburg. Mit Besuch des Friedhofs Ohlsdorf zur Rhododendronblüte, Mittagessen im Landhaus Walter und einer anschließenden Hafenrundfahrt.
Ja, bei uns waren, glaube ich, gut 40. Ne? Wir sind mit 3 Booten draußen gewesen und ja, wir waren das Unglücksboot,
sagt Hannelore Faust. Die Flensburgerin ist an Bord, als die Barkasse Irma 2 auf der Elbe gerammt wird vom Schlepper Jörn.
Wir haben nur den Knall gespürt und dass wir dann schon durch die Gegend gefallen sind. Ne? Die Bänke in der Mitte ist ja eine lose Bank und die ist ja dann auf uns gefallen, na klar, mit einem und so weiter. Das sind alles ehemalige Arbeitskollegen. Ne? Und das ist dann doch, wenn man dann sieht, wenn die eben schwer verletzt sind, dann fühlt man ja doch mit. Ne?
Auch an Bord der Rentner Rolf-Dieter Konrad.
Das waren das extra für uns gemietete oder gescharterte Barkassen, mit der nur Leute von den Stadtwerken gefahren sind. Ich hatte richtig Glück, ich war ganz am Heck. Das war ungefähr 2 Meter von mir entfernt, war die Stelle, wo das andere Schiff, unsere Barkasse gerammt hat. Man sieht das, auf einmal kommt so ein Bug da und man denkt, jetzt gleich liege ich im Bach drin da und da versenkt das Schiff. Also.
Was tatsächlich passiert ist, das wird erst nach und nach klar. Nach den bisherigen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei war die Barkasse Irma 2 am Anleger Altona gestartet. Die Irma 2, eine Barkasse wie Dutzende auch im Hamburger Hafen, ausgestattet mit einem beweglichen Verdeck, das bei gutem Wetter geöffnet werden kann. Und das Wetter ist bestens am 7. Juli. Die Sicht hervorragend, so Polizeisprecher Timo Zill.
Ja, letztlich war es so, dass der Schlepper die Hauptfahrrinne entlang gefahren ist und die Barkasse diesen Bereich queren wollte, sodass also der Barkassenführer den Schlepper hätte durchfahren lassen müssen, ihm die Vorfahrt gewähren lassen müssen. Das ist insofern der Vorwurf, den wir ihm machen. Und der Schlepperführer hatte eben die Situation, dass er gerade einen Überholvorgang hatte, sich offensichtlich auf diesen Überholvorgang sehr konzentriert hat und damit aber auch die Barkasse übersehen hat. Und insofern ist ihm hier auch eine Sorgfaltspflichtverletzung vorzuwerfen.
Sprich, der Schlepperkapitän hatte zwar Vorfahrt, aber dennoch ist er verpflichtet, Rücksicht auf andere zu nehmen.
Das ist ganz normal auf dem Wasser wie im Straßenverkehr auch. Man hat Rechte, aber diese Rechte darf man eben nicht erzwingen. Und man musste natürlich dann auch so ja, sorgfältig vorausschauen, fahren gerade auf dem Wasser, weil es natürlich dort ganz andere Bremswege sind. Das ist offensichtlich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen so nicht gelaufen. Und insofern machen wir beiden Schiffsführern einen Tatvorwurf.
Der Schlepper Jörn trifft die Barkasse Irma 2 an Backbord. Offenbar haben beide Schiffsführer noch im letzten Augenblick versucht, den Zusammenstoß abzuwenden. Glück im Unglück, weder Barkasse noch Schlepper schlagen Leck. Und der rettende Anleger, der Hardak Ponton am St. Pauli Fischmarkt, ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Beide Unglücksschiffe machen dort schon wenige Minuten nach dem Zusammenstoß fest. Die Feuerwehr kommt mit einem Großaufgebot, schickt Notarzt, Krankenwagen und auch einen Notfallpsychologen in den Hafen. Mehrere Menschen müssen aufgrund ihrer schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden, so Feuerwehrsprecher Jan-Ole Unger.
Das geht von Gesichtsverletzungen über Schädel-Hirntrauma, das heißt also Gehirnerschütterung, Halswirbelsäulentrauma, Schleudertrauma, klassisch auch genannt, Prellungen, Abschürfungen, offene Wunden. Wenn also 2 Fahrzeuge zusammenstoßen, Menschen durcheinander gewirbelt werden, dann kommen diese Verletzungsmuster einfach zustande.
Anfangs ist von 15 Verletzten die Rede, am Ende steigt die Zahl auf 40. Manche der Gäste an Bord der Irma 2 stehen anfangs offenbar unter Schock. Manche merken erst am nächsten Tag, dass sie auch verletzt sind. Noch sind die Ermittlungen gegen die beiden Schiffsführer nicht abgeschlossen. Klar ist aber, es drohen teils empfindliche Strafen, so Polizeisprecher Zill.
Wir bewegen uns ja im Bereich der Straftaten. Also wir haben einmal den Bereich der fahrlässigen Körperverletzung, weil eben ja Menschen eben zu Schaden gekommen sind. Aber es geht auch um die Gefährdung des Schiffsverkehrs. Und das sind Straftatbestände, die teilweise, gerade was die Gefährdung des Schiffsverkehrs anbelangt, bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können.
Es gab viele schreckliche Unfälle im Hamburger Hafen, von der Kesselexplosion auf einem Containerschiff im Dock von Blohm & Voss mit 21 Toten bis hin zum Absturz des Wasserflugzeuges der Firma Himmelschreiber. Aber kein Unfall hat die Menschen im Hafen so sehr traumatisiert wie der Untergang der Barkasse Martina 1984. Der Schiffsführer, der die Gäste einer Geburtstagsfeier durch den Hafen schipperte, geriet unter die Stahltrosse eines Schleppverbandes. Die Martina sank, 19 Menschen, darunter 11 Kinder, fanden den Tod. Für den stellvertretenden Hafenkapitän Andreas Brummermann wirkt dieser Unfall noch immer nach.
Als Seemann kann man mitfühlen mit dem, was da sowohl dem Schiffsführer durch den Kopf gegangen sein muss, als ihm das passiert ist, aber auch mit den Angehörigen, die da ihre Familienmitglieder verloren haben. Und das ist auch unter anderem ein Punkt gewesen, warum wir uns doch irgendwann mal dazu durchgerungen haben, nämlich in den Jahren 2004, 2005, den Sicherheitsstandard von den heute noch in Fahrt befindlichen sehr alten Barkassen doch substanziell zu erhöhen.
Diese Verordnung führte dann über 20 Jahre nach dem Untergang der Martina zu einem regelrechten Barkassenkrieg zwischen den Barkassenbetreibern und dem Oberhafenamt. Alle alten Barkassen mussten mit Schwimmkörpern und Schotten so umgerüstet werden, dass sie im Fall einer Kollision noch treiben und nicht untergehen. Viele Reeder liefen Sturm gegen diese neuen und sehr teuren Sicherheitsvorschriften. Am Ende hat es sich aber doch gelohnt, sagt Andreas Brummermann.
Diese baulichen Maßnahmen waren mit Sicherheit auch ausschlaggebend dafür, dass wir bei diesem letzten Unfall der Irma II doch einigermaßen glimpflich noch davongekommen sind, weil das eingebaute Querschott, das wir gefordert haben, eben Schlimmeres verhindert hat.
Also Ende gut, alles gut. Bei den neuen Barkassen gibt es ohnehin noch ganz andere Sicherheitsvorschriften. Die neuen Schiffe, sagen Hafenkenner, sehen zwar nicht mehr so schön aus wie die alten Barkassen, aber dafür sind sie sicher. Das war unser 3209. Hamburger Hafenkonzert heute zur Wasserrettung und Sicherheit auf Elbe und Alster. Herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss, sagt Werner Pfeiffer.
Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.